Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir hier versammelt sind. Wir hatten in der Vergangenheit bis auf letzten Sonntag, wo wir uns zum Open Doors Gottesdienst getroffen hatten, eine Predigtreihe, die hieß Verwurzelt. Warum lohnt es sich, bei Gott festzumachen und zu verwurzeln? Und grundlegend war es, sich bei Gott zu verwurzeln, bedeutet, heimzukehren zum Vater. Abzukehren von Dingen, die fälschlicherweise Sicherheit versprechen, die Gott nicht gefallen. Hinzukehren zu Jesus, in das anbrechende Reich Gottes. Denn das ist Programm durch Jesus, und das feiern wir wieder bald an Weihnachten, dass er auf die Welt gekommen ist. Dadurch ist das Reich Gottes hier auf Erden angebrochen. Und Gott ist ein unendlich barmherziger Gott, der uns in seiner Liebe begegnet und uns annimmt. Egal was kommt, welche Herkunft wir haben, egal was unsere Vergangenheit ist. Gott ist ein barmherziger Gott, deswegen lohnt es sich, sich bei ihm zu verwurzeln. Und Gott ist ein Gott der Wahrheit, der mit Wahrheit uns begegnet, die manchmal vielleicht unbequem ist, aber wenn Gott uns mit Wahrheit begegnet, dann begegnet er uns zugleich mit seiner Liebe und mit seinem Mitgefühl. Und wenn wir uns dieses Thema verwurzelt anschauen, dann ist das ja so ein schönes Gartenbild, ein Gärtnerbild. Und das finden wir immer wieder mal in der Bibel, das vom Gärtnern berichtet wird. Das wird gebraucht, um Dinge zu veranschaulichen. Eine Wahrheit zum Thema, wie wachsen Wurzeln eigentlich, finden wir zum Beispiel auch im Korintherbrief von Paulus, wo es darum geht, dass die Leute sich streiten, von wem sind sie jetzt eigentlich geprägt oder welchen geistlichen Leiter finden sie jetzt eigentlich überzeugender, besser, wie auch immer. Unreif natürlich, wie Paulus das entlarvt. Aber wir lesen hier eine Stelle, die auch wieder mit dem Gärtnern zu tun hat. Wer ist denn Apollos, einer dieser geistlichen Lehrer? Wer ist Paulus? Diener sind wir alle, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wem kommt es denn nun an? Doch nicht den, auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, Gott. Gott ist derjenige, der auch Wurzeln wachsen lässt, wenn wir uns bei ihm andocken, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir mehr und mehr in ihm verwurzelt werden. Und Gott gebraucht Menschen und auch unsere Zustimmung, unseren Willen, um den Boden dazu vielleicht auch vorzubereiten und mitzupflegen. Aber wirklich gesundes Wachstum schenkt Gott alleine. Und ich finde es immer wieder Herausforderung, Gott dieses Wachstum zu überlassen. Ich kenne mich selber, ich habe doch selber genug Power, ich will doch selber was reißen. Und man versucht doch immer wieder auch selbst unterwegs zu sein, in eigener Kraft, vielleicht sogar Frucht irgendwie hervorzubringen, um auch in diesem Gärtnerbild zu bleiben. Aber nein, wenn wir uns bei Gott verwurzeln, schenkt Gott alleine dieses Wachstum und auch, dass Frucht daraus erwachsen kann. Und manchmal fällt es uns schwer, unseren eigenen Stolz und Antrieb, unser Denken da zurückzunehmen und das wirklich Gott zu überlassen. Vielleicht auch hin und wieder öfters mal. Okay, aber ein anderer Text, mit dem ich auch heute nochmal einsteigen möchte, der sehr herausfordernd auch für mich irgendwie in Vorbereitung war, der steht im Hebräerbrief. Aber vielleicht mal, wenn ich jetzt so euch hier vor mir sitzen habe, wie müde seid ihr eigentlich gerade? Ich möchte mal, wir können ja mal alle so, jeder hat so Hände und wir wollen mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie wach bist du oder wie müde bist du? Also 1 wäre Tiefschlaf, 5 ist, der Kaffee wirkt und 10 ist, ey, ich könnte Bäume ausreißen, okay? Wie seid ihr so drauf? Wie müde oder wie wach seid ihr? Zeigt mal, wie wach seid ihr? 5, 5, 5, wow, da ist jetzt jemand richtig ausgeschlafen, wow, hier sogar 10 Finger, auch 9, wow, sehr schön, okay, danke für euer Feedback. Ich habe tatsächlich nur 3 gezeigt. Wir hatten echt ein richtig intensives Wochenende. Und ich merke einfach, ich bin heute Morgen echt müde und die Nächte waren irgendwie kurz. Und trotzdem stehen wir hier und trotzdem haben wir auch in diesem Text heute Morgen, um den es geht, eine kleine Ermutigung, nämlich unsere müden Hände und zitternden Knien zu stärken. Und das kann man zum Beispiel durch Übung machen, durch Kniebeugen oder irgendwie halt die Knie schön in Bewegung bringen oder Handübungen kann man natürlich auch schöne Sachen machen, um die Hände zu beugen. Okay, können wir auch machen oder so ein bisschen strecken, wenn ihr müde seid und nochmal wach zu werden, euch vorzubereiten auf Gottes Wort. Und ich möchte den Predigttext lesen aus dem Hebräerbrief Kapitel 12, die Verse 12 bis 17. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Lenkt eure Schlitte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sie sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Und achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil richtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später erging. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Und ich möchte noch einmal beten. Gott, ich danke dir, dass du durch dein Wort sprichst. Ich danke dir, dass dein Wort aktuell ist und Wahrheit ist, Herr. Herr, und ich finde diesen Text heute Morgen extrem herausfordernd, Herr. Weil er viel mit mir macht, weil er viel mit meinem Herzen zu tun hat, viel mit dem, wie ich mit dir unterwegs bin, Herr. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns aufschließt, was du mit deinem Wort meinst, was du in uns, in unserem Herzen, in unserem Denken bewegen möchtest, Herr. Herr, wirke du heute Morgen durch deinen Geist hier in unserer Mitte, durch dein Wort. Amen. Bittere Wurzeln. Ein schlauer Mann, Martin Luther, hat einmal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Und so, das ist ein schönes, anschauliches Bild, nicht aus dem Garten, aber doch aus der Natur, was uns auch verdeutlicht, wie es mit Bitterkeit steht und wie auch bittere Wurzeln wachsen. Ein Wachstum, was nicht von Gott kommt, sondern was eher in unserem Herzen wächst und im Gartenbild gesprochen Unkraut darstellt. Und bittere Wurzeln sind richtig anstrengend. Sie machen das Leben schwer und sie sind total zerstörerisch. Ich selbst kenne bittere Wurzeln. Ich weiß, was es bedeutet, im Unfrieden zu sein mit anderen, anderer Meinung, als nicht stehen lassen zu können, im Unfrieden auseinanderzugehen und zu merken, wie es an einem nagt, wie es mein persönliches geistliches Leben runtergezogen hat, wie es mir Ärger und Trotz in mir gewachsen ist. Ich keine Lust mehr hatte, mich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen und viel zu viel in eigener Kraft versucht habe, unterwegs zu sein. Und das ist ein Teufelskreislauf irgendwie, in dem man auch drinsteckt. Und diese bitteren Wurzeln, die können ganz viele Ursachen haben. Es kann ganz einfach gesprochen ein Mangel sein in meinem Leben, wo ich vielleicht nicht gesehen werde, wo ich in meinem Licht gesehen werden sogar anderen Leuten vielleicht Boshaftigkeit, Ablehnung unterstelle? Wovon mache ich mich abhängig? Ich glaube, das ist, wenn wir mit Bitterkeit und bitteren Wurzeln irgendwie darüber reden, immer wieder das Thema. Was macht mich aus? Wovon mache ich meinen Wert und meine Identität abhängig? Und oft ist es so, dass wir in der Praxis merken, es hat doch irgendwas mit anderen Menschen zu tun. Und ja, Menschen, ich erfahre Ablehnung in Gemeinde. Ich führe selbst dazu, abzulehnen manchmal, gewollt oder ungewollt. Und wenn ich das erfahre, das führt es oft dazu, diese bitteren Wurzeln, dass ich selber auch so verfahre mit anderen. Unvergebenheit, Stolz, es gibt viele Möglichkeiten. Rechthaberei, habe ich ein Recht darauf? Wir beten häufig im Vaterunser, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus hat uns viel vergeben. Können wir nicht auch vergeben? Und versteht mich nicht falsch, es ist nichts, dass ja, Dinge, die Verletzungen, wirklich Zerbruch, dass das sofort von jetzt auf gleich wieder gut sein muss. Und dass man verordnet, ich darf nicht auch zerbrochene Beziehung erleben und es darf mich schmerzen, es darf mich ein Stück weit auch prägen. Aber da in dem Moment, wo wir stehen bleiben, wo wir uns vielleicht suhlen, auch in diesem Gefühl, in dieser Schuld, vielleicht manchmal in einer Opfermentalität, dann kann Bitterkeit ganz schnell wachsen. Und ja, es hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde, wie wir hier auch im Text lesen. Unmoralisches Leben, und ich nenne es mal das Esau-Syndrom. Ein unmoralisches Leben, die Gesellschaft spricht ja auch schon von Moral, wobei wir, wenn wir in die heutige Gesellschaft schauen, merken, dieses Verständnis von Moral verändert sich gewaltig und manche Moralvorstellungen, die manche in manchen Gegenden geprägt werden, da können wir auch nicht mehr so ganz mit. Und sie haben auch nichts mit dem biblischen Verständnis zu tun. Und gerade zum Thema Sexualität verändert sich ja die Moral in dieser Welt gerade immens. Aber ein unmoralisches Leben zu führen bedeutet eigentlich eine Zielverfehlung dessen zu leben, was Gott sich eigentlich für uns als Menschen gewünscht hat und was Gott sagt, das ist gut, das tut dir gut. Man nennt es auch im christlichen Jargon auch Sünde. Und das kann vielfältig sein, unmoralisch unterwegs zu sein. Natürlich, ganz klassisch kommt uns da irgendwelche sexuelle Unmoral oder Unreinheit in den Sinn. Aber wie sieht's aus mit deiner Steuererklärung? Wie genau nimmt man da vielleicht Dinge, die man angibt? Wie viel Grau ist eigentlich in Ordnung? Suchen wir immer diese, wo ist der letzte graue Strich, den ich noch gehen kann? Oder vertraue ich zum Beispiel im Finanziellen darauf, dass Gott einen versorgt, wie es zum Beispiel mit diesem Beispiel des Zehnten, dieses Prinzip in der Bibel herrscht? Das Esau-Syndrom. Das ist ein toller Begriff, finde ich, Esau-Syndrom. Und es zeigt einfach, wie jemand impulsiv, gedankenlos, bauchgesteuert, wortwörtlich nicht nachdenkt und etwas richtig Gutes, sein Erstgeburtsrecht, etwas Immenses, in der damaligen Zeit bedeutet das, das Haupterbe des Vaters anzunehmen, das gibt er einfach so leichtfertig, unbedacht, gedankenlos, impulsiv hin. Und dieses Esau-Syndrom ist was total Menschliches, was verschiedene Auswüchse, Ausdrücke hat. Es braucht manchmal nur eine Kleinigkeit, ein Wort, eine Tat, unbedacht, vielleicht gar nicht so gemeint gesprochen, um immense Folgen hervorzurufen, um große Verletzungen zu reißen, Beziehungen zum Zerbruch zu führen. Ein kleines Wort, eine kleine Tat reicht, um etwas Riesiges zu zerstören. Wir haben Freitagmorgens, treffen wir uns hier in der Gemeinde immer mit ein paar Leuten zum Kaffee trinken und zum Jakobusbrief lesen. Und das ist echt eine coole Kleingruppe. Meine Frau bietet die an, aber ich bin einfach mit dabei, weil ich es auch cool finde, in Gottes Wort zu lesen und Gemeinschaft zu haben. Ich habe mich einfach dazu entschlossen, auch mit dabei zu sein, weil es einfach so cool ist, da miteinander unterwegs zu sein. Und dort haben wir jetzt im Jakobusbrief Kapitel 3 gelesen, wo es um die Zunge geht. Und da wird gesagt, ein Wort genügt. Wie schnell können wir mit einem Wort, können wir mit unbedachten Worten total viel Zerstörung anrichten? Und dort gibt es ganz viele Bilder. Ein Bild ist zum Beispiel, ein Funke genügt, um ein ganzes Feuer anzufachen. Ein Funke genügt, ein Wort genügt, um richtig viel Zerstörung heraufzubeschwören. Ein Lauffeuer in Gang zu setzen. Und so ein Lauffeuer, das macht auch nicht Halt in Gemeinde. Das gibt's in Gemeinden auch. Wir sind Menschen. Wir sind alle nicht gefeit vor dem Esau-Syndrom, vor Unmoral, vor Bitterkeit, die wir zulassen auch in unserem Herzen, die wachsen kann, die immer wieder Nährboden findet. Und wir werden gewarnt. Hier in diesem Text. Aber Jesus hat auch mal an anderer Stelle gesagt und nochmal dieses verdeutlicht. Gerade hatte er einen Dämon ausgetrieben. Da kommen die Pharisäer, eine ganz schlaue Gruppe, an und meinten, er kann ja nur Dämonen aus Leute austreiben, weil er selber ein Dämon ist. Und weil er selber ja böse ist. Das unterstellten ihm hier die Pharisäer. Und seine Entgegnung darauf enthält ganz viel Wahrheit und Tiefe, wie ich finde, weil er sagte, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Und was er damit meinte ist, dass ein Dämon nicht hingehen würde, um einen anderen Dämon bei der guten Arbeit aus seiner Sicht zu stören. Wenn da Streit ausbricht unter den Dämonen, dann sind die nicht mal so gut unterwegs, dann können sie ja nicht gut an uns wirken und uns versuchen und uns in die Knie zwingen. Und genauso ist es in Gemeinde Gottes. Wenn wir auch im Streit unterwegs sind, im Unfrieden unterwegs sind und wenn wir uns nicht immer wieder an Gott, zu Gott hinwenden, um seine Gnade bitten und dass er auf seine übernatürliche Weise Frieden und Einheit schenken kann in seiner Gemeinde, dann wirkt das zerstörerisch. Und wir können immer wieder nur zu Gott gehen und ihn bitten, dass er wirkt, dass er diese Gnade schenkt, dass er Heilung schenken kann. Und mein dritter Punkt, der gerade auf die ersten Punkte von diesem Text eingeht, den habe ich mal Erste Hilfe im Garten genannt, um in diesem Bild von Gartenarbeit zu bleiben. Und das ist eigentlich ein Blick auf Gottes Verheißung. Und wo ich jetzt vorhin eingestiegen bin mit den Fingerübungen, dass wir unsere müden Hände wieder strecken sollen und unsere Knie in Bewegung bringen sollen, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Prophetenbuch des Jesaja, aus Jesaja 35, wo beschrieben wird, dass die Rettung des Herrn kommen wird zum Volk Israel. Und dass das Volk Israel sich freuen kann, weil Gott Wiederherstellung und Heilung schenken wird. Und deswegen, weil wir diese Perspektive haben, weil wir einen Gott haben, der einmal alles wiederherstellen will und dessen Reich angebrochen ist, dass wir das jetzt, hier im Jetzt schon sehen und erleben und schmecken dürfen, was das bedeutet und dass das möglich ist, Heilung und Wiederherstellung. Deswegen sollen wir uns danach ausstrecken, deswegen sollen wir nicht müde werden, uns immer wieder an Gottes Verheißung zu klammern. Unser Vertrauen in Gott setzen, dass er imstande ist, zu tun. Der Text sagt ganz klar, wir sollen uns ausstrecken nach Heilung. Mit ganzer Kraft dem Frieden nachjagen. In den Seligpreisungen spricht Jesus davon. Selig sind die Friedensbringer. Wir sind berufen, Friedensbringer in dieser Welt zu sein. Und wenn wir uns nach Heilung ausstrecken, auch Heilung für Bitterkeit, wenn wir da fragen, was ist denn ein geheiligtes Leben? Dann finde ich, die einfachste Antwort, die ich darauf geben kann, was bedeutet es, ein geheiligtes Leben zu führen, ganz nah bei Gott zu sein. Immer wieder auf Gott zu schauen, sich Gott hinzuhalten, sich Gott hinzugeben und sagen, Gott, du kannst. Du bist derjenige, der gesundes Wachstum schenken kann. Du bist derjenige, der bittere Wurzeln ausreißen kann, entfernen kann, heilen kann. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder an Gott wenden, unser Herz hinhalten, ausschütten vor ihm und ihm die Möglichkeit und wirklich die Herrschaft sozusagen da auch übergeben, dass er an unser Herz ran kann, dass er uns überführen kann von bitteren Wurzeln und dass er wirklich Heilung schenken kann. Ihr Lieben, Jesus ist eine Kraftquelle. Jesus ist der Friedensbringer. Wir müssen nicht in eigener Kraft unterwegs sein, sondern wir können uns in seine Gegenwart begeben und uns an ihn wenden. Und das ist nicht, was wir einmal im Leben tun müssen, sondern ich glaube, das wird uns immer wieder herausfordern, lebenslang einfach diese Nähe zu Gott zu suchen, die Kraftquelle aufzusuchen. Ich würde mir einfach so wünschen, dass wir diesem großen Gott zutrauen, dass er kann. Dass er Veränderung schenken kann. Dass er uns Kraft geben kann, an uns selber zu arbeiten. Ich weiß nicht, was bei dir gerade Thema ist. Ob du in dir bittere Wurzeln kennst. Ob du in dir unmoralische Unreinheit kennst, von deinen Gedanken, vielleicht sogar in deinen Taten. Ich glaube, wir können Gott um ganz viel Weisheit bitten, das ist auch Thema im Jakobusbrief, dass wir nicht diesem Esau-Syndrom verfallen, dass wir langsam im Reden sind, dass wir Worte sprechen können, die Segen hervorbringen. Dass Gott uns die Weisheit schenkt, vielleicht nicht immer schnell und hitzköpfig zu reagieren, sondern kurz innezuhalten. Und ich bin davon überzeugt und möchte das immer wieder sagen, gebt nicht auf. Ich glaube, wir haben einen großen Gott und wenn wir uns in seine Gegenwart begeben, wenn wir zusammen beten, wenn wir Dinge ans Licht bringen, glaube ich, bin ich davon 100% überzeugt und will dafür kämpfen und will dafür ganz viel beten, dass wir das suchen bei Gott, dass wir in seine Nähe gehen, dass wir zusammen auf die Knie gehen und ihn bitten, dass er das schenken kann. Und ich möchte euch immer wieder Mut machen, dass ihr nicht aufgebt. Es gibt so viel altes Zeug. Ich habe selber gemerkt noch, bei mir ist was hochgekommen von meiner Zeit in Lüneburg, als ich, das ist keine Ahnung, wie alt, so lange her, keine Ahnung, 15 Jahre, wo ich heute Morgen gemerkt habe, ey, ich glaube, da muss ich selber noch mal rangehen und das mit Gott klären irgendwie. Ich glaube, es ist möglich, Dinge loszulassen, bittere Wurzeln loszulassen. Und wenn wir uns Gott einfach hinhalten, Gott aussetzen, dann schenkt er Wachstum. Dann schenkt er ein Vorwärtskommen, dann schenkt er Frucht in unserem Leben. Das verheißt er, wenn wir in seiner Nähe sind, wenn wir seine Nähe suchen. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dass du zu Personen gehst, denen du vertraust in deinem Umfeld. Dass du Dinge ans Licht bringst im Gebet. Vor Gottes Thron, in seiner Gnade. Dinge ans Licht bringen, nicht im Dunkeln zu lassen, nicht irgendwo in der Dunkelheit, im Inneren zerstörerisch unterwegs zu sein, sondern auszusprechen und Gott bitten, dass er mit seinem Licht kommt und auch Heilung und Umkehr und Neues schenken kann. Und ihr Lieben, ich möchte euch einfach sagen, ich habe eine offene Tür dafür, ich habe ein Herz, ich habe einen Glauben dafür. Und wenn ich irgendwie für euch ein Ansprechpartner sein kann, zum Beten, um gemeinsam mit vor Gott zu gehen, um seine Gegenwart zu suchen, um ihn zu bitten, dass er kommt, dass er Heilung schenken kann, dass Neues aufbrechen kann, dann kommt einfach auf mich zu. Ich liebe es, mit euch zu beten und zu sehen. Ich will sehen und erleben, wie Gott das schenkt, was er hier in seinem Wort verheißt. Lasst uns einen Moment einfach innehalten Gott fragen, hey Gott, was ist in mir, wo willst du vielleicht noch ran, und lass es ihm aussetzen, in seine Gegenwart treten. Und wir steigen gleich in den Lobpreis ein, und ich lade euch ein, dass ihr einfach, wie ihr seid, ans Herz Gottes geht, dass ihr euch seiner Nähe aussetzt, seinem Frieden, ihm vielleicht etwas hingebt, was in euch beschäftigt. Ich lade uns ein, einen Moment still zu sein, dann möchte ich beten, und dann steigen wir in den Lobpreis, in den Lobgesang für Gott ein. Herr, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, Herr. Hab Dank, dass du dich uns in deiner Güte, in deiner Barmherzigkeit, deiner Liebe, deinem Mitgefühl, deiner Wahrheit zuwendest, Herr. Hab Dank, dass es gut tut, in deiner Gegenwart zu stehen, Herr. Herr, dass wir nichts beweisen müssen vor dir, Herr. Dass du uns einfach annimmst, wie wir sind. Und ich danke dir, dass es bei dir möglich ist, einfach alte Dinge, Verletzungen, bittere Wurzeln loszuwerden, Herr. Und ich glaube so dran und möchte das so viel mehr sehen und erleben in meinem Leben und in unserem Leben und in dieser Welt, Herr, dass Wiederherstellung in deinem Namen möglich ist. Dass Wurzeln, die ja als Unkraut wachsen, beseitigt werden können in deinem Namen, Jesus. Hab Dank, dass du ein Gott bist, der in diesen Krisen und diesem Leid dasteht mit offenen Armen und dich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir in deine Gegenwart kommen, dass wir uns von dir füllen lassen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, Dinge wirklich ans Licht zu bringen, dass du uns Mut schenkst, aufeinander zuzugehen, füreinander im Gebet einzustehen. Zu ringen. Ja, einiges braucht Zeit und es tut weh, Herr. Und ich danke dir, dass es trotzdem ein Weiterkommen möglich ist, Herr. Hab Dank, dass du uns alles vergeben hast, was wir auf dem Kerbholz haben, Herr. Und das ist so viel mehr als alles andere, was wir sonst erleben können, Herr. Schenk du uns die Gnade, Herr, dass du uns Kraft gibst und hilfst, Schritte zu gehen, dass Heilung passieren kann, Vergebung möglich ist, Herr. Daran glaube ich und dafür bete ich, dass wir das jeder persönlich erleben können in unserem Leben, Herr. Herr, hilf, wenn wir uns nach dir ausstrecken, wenn wir uns an dich wenden im Gebet. Sei du erfahrbar, Herr. Verherrlich du dich in unserer Mitte, Jesus. Und wir wollen dich verherrlichen, weil du ein großer Gott bist, Herr. Und wir wollen dir jetzt ja mit Liedern sagen, wie sehr wir dich lieben, Herr. Wie gut du uns tust, Herr. Und wir wollen es manchmal proklamieren, wenn wir es manchmal auch ja schwer haben, es zu glauben, Herr. Wir wollen es proklamieren, wir wollen bewusst auch singen, was diese Texte uns sagen, Herr. Sieh du unser Herz an. Danke, dass du uns durch und durch kennst. Amen.